Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
Oh, Ron, gut, dass du da bist. Also ich weiß nicht, was du die letzten Wochen während meines Urlaubs hier gemacht hast, aber Blumengießen war es definitiv nicht. Also nichts hat überlebt hier. Was war da los?
Ich habe die Reste, die in den Gläsern noch waren, die du nicht abgespült hast, bevor du in den Urlaub gegangen bist, einfach da reingeschüttet.
Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Der Alkohol ist auch verschwunden. Also ich fände es schön, wenn du mir vielleicht ein paar neue Blümchen besorgen könntest, und beim Einkaufen würde ich dich auch gerne mitnehmen, weil das kann ich nicht alleine tragen.
Ich finde, wir sollten nicht zu oft und zu lange in der Vergangenheit graben. Ja. Lass uns den Blick auf die Zukunft richten. Ja. Und das wird sich alles von selbst regeln. Ja? Also ja, sieht es ja auch die Politik. Da kriegen wir, wenn das die Politik kann, können wir das auch.
Ja, also wenn es nicht du wärst, aber ich glaube, lange Urlaube sind einfach nicht mehr drin.
Ron, da hast du aber ganz schön auf den Deckel bekommen von Piet.
Alles klar. Hi, Orla. Ja, habe ich zu Recht, aber der kann sich nicht leisten, mich hier raus zu verdrängen. Ich bin sein bester Kunde, sein bester Gast. Ich bin Inventar, ich habe eine Inventarnummer. Aber ich sehe, du hast dich auch schon gütig getan. Was trinkst du denn da Schönes?
Ja, ich wollte dir ein bisschen Konkurrenz machen. Ich habe mir einen Äppler bestellt. Willst du auch einen?
Ja, ja. Piet, bitte noch einen Äppler für mich. Und jetzt kommt's, jetzt öffne ich mich dir sofort, ja. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, Orla, aber das ist eine Sache, die, glaube ich, nur du jetzt von mir weißt und niemand sonst auf der ganzen Welt.
Gott.
Ich werde ja jetzt in circa 10 Tagen 40. Und ich habe noch nicht einmal in meinem Leben, und nochmal, einer meiner besten Freunde wohnt hier in Höchst.
Ach ja.
Noch nicht einmal in meinem Leben Äppler getrunken.
Das ist skandalös.
Was ist denn das eigentlich?
Das holen wir jetzt nach.
Ja, was ist denn das? Es gibt ja gespritzt, gemischt.
Ich erkläre es dir.
Ganz viele sagen mir auch, Ron, das wird dir nicht schmecken. Kann das sein?
Das kann sein, ja, okay. Aber ich erkläre es dir. Äppler, also ist Apfelwein, also genauso wie es steht, Apfelwein, Wein aus Apfel.
Mhm.
Und das Gespritzte ist das, was es entweder super lecker macht oder super eklig macht. Manche Leute sind auch echt hardcore und nehmen es auch pur. Wir trinken aber heute, wenn Piet's richtig macht, beide einen Gespritzten. Und zwar einen sauer Gespritzten. Und was ist das?
Danke, ja.
Apfelwein mit Sprudelwasser. Und es hört sich total langweilig an, aber es ist unglaublich erfrischend, an so einem heißen Sommertag unten am Main zu sitzen, in so einem schönen Gerippten, das ist übrigens das Glas, aus dem wir trinken, das heißt das Gerippte.
Mhm.
Und es ist ein erfrischendes Kaltgetränk, kann man aber auch süß gespritzt trinken.
Ja, was ist das?
Das wäre dann quasi mit, wenn man es richtig macht, mit Orangenlimonade.
Ah, okay.
Oder halt eben auch Sprite, kommt ein bisschen drauf an,
also
wie man es gerne
das
mag.
Radler,
aber es ist quasi das Radler, ja genau, so.
Und das trinkt man nur heimlich, gell? Das erzählt man
nicht. Das trinkt man nur heimlich, genau, ja. Wenn man so einen, ja, du weißt schon, wie das halt eben so ist mit Radler. Und Fun Fact zum Gerippten, zum Glas. Wir haben hier ein Gebäude in Frankfurt, das nennt sich auch das Gerippte. Und es ist der Westhafen Tower, der hinten, hinterm Hauptbahnhof auf den...
Den kenne ich, da war ich auch schon
rausguckt, weil der ist genauso gebaut... Ich bin leider nicht 100% textsicher darin, aber ist so gebaut, dass die Fenster genauso aussehen wie die Form eines Apfelweinglases.
Hast du mal Cushman Wakefield drin, kann das sein?
Das kann ich nicht sagen.
Sehr lange her ist das
dann
schon.
Das kann gut sein.
Okay, also falls das jemand weiß von unseren Hörern, gerne mal Bescheid geben. Ich saß da aber auf jeden Fall schon drin. Dann kosten wir das jetzt mal, also das erste Mal.
Ja? Mal gucken, was du sagst.
Mal gucken, was ich sage. Mal gucken, ob ich mein Gesicht verziehe. Hä, was?
Das ist voll okay.
Ja.
Ich meine es echt gut mit dir heute.
Aber warum warnen mich Leute?
Das wenn ist du
wahrscheinlich,
das pur,
wenn du nicht wenn du den pur trinkst.
Ja,
das
genau.
Ist dann schlimm, ja?
Ja, ja. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, dass, wenn man nur so Süßkram mag, dann könnte das auch schief gehen. Aber du.
Nee.
Ich sag ja, in der frischen ist kalt getränkt.
Ja, aber absolut. Das war ist gefährlich.
Das ist immer ganz lustig, weil bei uns in Frankfurt, bei uns im Büro, ist natürlich Äppler total gängig, aber dann hast du einen schönen Kühlschrank bei uns in der Küche stehen, wo ganz viele Kaltgetränke drin stehen und dann wird da alles schön eingeräumt, Apfelschorle und Apfelwein daneben. So in Glasflaschen, schön abgefüllt, und wenn Leute nicht genau Bescheid wissen, dann haben sie schnell mal einen Gespritzen in der Hand und stehen dann plötzlich mit 2 Promille im Meeting.
Ja, Dankeschön, ich wollte gerade sagen, du schmeckst ja auch den Alkohol wirklich null raus.
Aber das knallt, glaub mir.
Und dann gibt es noch Bömbel, gell? Oder Bembel?
In Bembel, genau. In Bembel, das ist quasi das große Gefäß, in dem du dir das quasi auch servieren lässt. Und das sind genau Bembel. Das
ist quasi der Pitcher Frankfurt.
Richtig, genau. Ja, auch ganz traditionell mit dem Blau-Grau und mit dem schönen Geschnörkel. auch bei uns in Frankfurt im Büro haben wir auch die Bembelbar, quasi, weil das genauso gemalt ist. Und wir haben Lampen in Form von Apfelweingläsern. Also das ist eigentlich alles ganz frankfurterisch angehaucht.
Jetzt weiß ich auch, warum das Bembel with Care heißt, ja?
Siehst du?
Ja,
du lernst immer mehr.
Echt aufpassen. Also jetzt auch nochmal Shoutout an meinen besten Freund Mom. Junge, ich fliege ja von Frankfurt nach Japan demnächst. Ja. Er fliegt ja mit, ja, da pennen wir auch bei ihm. Und weißt du was, da hast du bitte mal hier so ein paar gespritzte rumstehen, bitte. Danke.
Echt so, dass er dir das echt noch nicht gezeigt hat? Das ist echt...
Ja, er ist jetzt auch Erfurter.
Ah,
aber so, er ist schon viel zu lange hier. Also 15, 20 Jahre garantiert. Hat jetzt hier eine Wohnung gekauft und alles auch. Also gibt es keine Entschuldigung, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Der geht auch immer nur auf Craft-Bier-Messen hier und sowas in Frankfurt.
Alles klar.
Ja, keine Ahnung.
Also wir führen nicht langsam ran.
Vielleicht
in die
trinkt
er
ja auch mit mir seinen ersten, was ja ziemlich traurig wäre. Tatsächlich.
Ja.
Aber mal gucken.
Sagst du Bescheid.
Ja, kommst dazu, man muss nach Höchst halt. Gell? Ich weiß nicht, ob man das so will. Aber
ich weiß auch nicht, ob man das so will.
Mir gefällt es da gut tatsächlich. Er hat auch geheiratet tatsächlich, das war auch sehr schön auf so einem Schloss.
Ja, das kann ganz schön sein. Aber halte dich nicht im Rahmen vom Bahnhof auf, dann geht's dir gut, sag ich mal so.
Von dort bin ich auch schon gefahren, ja, tatsächlich. Da habe ich schon meine Sachen bei mir behalten, sag ich mal so. Für die zwei Leute, die jetzt zuhören und dich nicht kennen, oder? Würdest du mal bitte drei Worte über dich verlieren, bei wem du arbeitest oder was deine Firma ist, muss man ja jetzt auch tatsächlich so sagen, und worüber wir uns jetzt hier unterhalten könnten?
Drei Worte. Ich hoffe, das meintest du nicht wörtlich.
Plus, minus 50.
Ja, Ron, ich bin Orla. Ich arbeite bei Blackprint, dem Innovationshub unseres Bau- und Immobiliensektors. Ich bin da als Gesellschafterin und Chief Operating Officer unterwegs, wenn man es ganz genau nehmen möchte.
Fancy.
Und wenn man es nicht so genau nehmen möchte, mache ich alles rund um unser Außenauftritt, unser Marketing, unsere Veranstaltung, unser Netzwerk, das, was uns eigentlich auch als einer der Kernbestandteile auch ausmacht.
Man sieht dich auch sehr oft auf Bühnen,
ja,
ne?
Ja, leider, schon. Ja.
Da hast du jetzt keine Scheu.
Leid. Nein, da habe ich keine Scheu. Im Gegenteil, irgendjemand muss ja da rausgehen und unsere Innovation oder Nicht-Innovation unseres Bau- und Immobiliensektors da draußen ja auch kommunizieren, ne? Und halt eben auch die richtigen Menschen zusammenbringen. Das ist auch das, wofür ich auch meistens auf der Bühne stehe, eher in dieser vermittelnden und moderierenden Rolle. Das ist das, was mir auch vor allem Spaß macht, da oben idealerweise die Innovationstreiber, unsere PropTechs da oben auf die Bühne mit eben richtigen Unternehmenstreibern, die das eventuell brauchen oder nicht brauchen, eben zusammenzubringen.
Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der uns heute wahrscheinlich noch ein paar Mal begleiten wird, das Thema PropTechs.
Ja.
Ich habe ja immer keine Ahnung, wer das hier alles hört. Ja? Ich hoffe einfach Leute aus der Immobilienwirtschaft. Ich hoffe viele Studierende. Ich hoffe aber auch viele alte Häsinnen und Hasen. Kannst du mal, was ist ein PropTech?
Ein PropTech ist ein Unternehmen, das eine digitale Lösung für eine Bau- oder immobilienwirtschaftliche Lebenszyklusphase anbietet. Ja. In jeder jeglichen Form.
Wie? Also zu Blackprint kommen wir gleich nochmal. Aber wie selektiert ihr selbst, was euch interessiert? Weil wir gehen ja dann auch ganz schnell in dieses Thema ConTech, ja, also Construction Tech. Baubranche und Immobilienbranche sind irgendwie ja nicht das Gleiche, aber irgendwie ganz nah dran.
Ja.
Und dann schummelt sich von ganz hinten links durch die Magengrube noch die Fintechs rein.
Ja, also Folgendes. PropTech als Begriff setzt sich aus zwei Worten zusammen, Property Technology. Property, also Gebäude, das heißt, das Gebäude, ob es gebaut wird, ob es betrieben wird oder ob es abgerissen wird, es ist trotzdem irgendwie zusammenhängend mit Baubranche und halt eben mit Immobilienbranche. Heißt für uns, also im übertragenen Sinne, alle digitalen Lösungen für die Baubranche, also ConTechs, sind auch gleichzeitig PropTechs. Aber, also nach der klassischen Definition, natürlich ist da eine Trennung zu sehen, weil PropTechs sich in mehreren Nutzungsklassen aufhalten können, in mehreren Phasen aufhalten können von der Immobilie selbst, können auch für Verschiedenes halt eben zuständig sein. ConTechs fokussieren sich halt eben viel weiter einfach nur auf den Bau selbst. Ne? So. Und das heißt, PropTech kann nie ganz isoliert gesehen werden, weil ja, ob du jetzt ein Green Tech, ein Energy Tech, ein Fintech hast, irgendwie hängen die ja alle mit ihren Geschäftsmodellen richtig nah an uns dran.
Ja.
Bau- und Immobilienbranche ist der größte Sektor. Ne? Also niemand kommt an Immobilien vorbei. Entsprechend kommen auch alle digitalen Lösungen, alle Startups da draußen irgendwie nicht daran vorbei.
Ja.
Aber ja, du hast schon gesagt, Fintech ist einer der größten, Green Tech, Energy Tech hängt halt eben total einfach nah auch in PropTech mit dran.
Ja, da kommt ja bestimmt auch jetzt mit den ganzen Neuerungen und auch mit den ganzen regulatorischen Anforderungen kommen bestimmt auch noch ganz viele mehr Tags, keine Ahnung, was ja. Das alles sein könnte. Ja. Ich meine, die Anastasia, Grüße gehen raus, die sagt ja immer, Deutschland ist gebaut. Ja? Ja. Deswegen wird sich wahrscheinlich alles wirklich mehr um dieses Bestandsobjekt, lass es das Managen von Assets sein oder ja. Sonstiges, darauf dann wahrscheinlich konzentrieren. Ich muss aber gucken, wie englisch wir heute werden tatsächlich, oder? Weil, keine Ahnung auch, was meine Altersstruktur bei den Hörern so ausmacht. Deswegen, also PropTech, das sind diejenigen, die Bestandsgebäude technologisieren, ja, und aber auch im Bau, blablabla. Ich habe immer ein Riesenthema. Mhm. Ich wollte mich mal für irgend so ein Award-Dingensbummens bewerben. Mhm. Irgendein PropTech Award. Das war jetzt aber jetzt nichts, hat nichts mit euch zu tun gehabt, hat nichts mit dem ZIA zu tun gehabt, das war irgendwas ganz anderes.
Mhm. Also quasi irrelevant.
Unrelevant, genau. Deswegen, es fällt mir auch nicht ein. Also deswegen spielt ja wirklich gar keine Rolle. Aber es gab es mal. Ob es das noch gibt, keine Ahnung. Mhm. Und da stand da, dass ich mich nur bewerben darf für den PropTech Award, wenn ich nicht älter als 5 Jahre alt bin. Mhm. Nicht ich persönlich natürlich, weil da könnte ich ja nicht mal schreiben. Aber wir als Firma, wir als Ongeo, nicht älter als 5 Jahre. Und da, finde ich, werden zwei Sachen ganz schlimm miteinander vermischt, die nichts vermischt werden sollten. Mhm. Und das ist Thema Startup und das Thema PropTech. Und da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Gedankenfehler bei den Leuten da draußen. Nicht jedes PropTech ist ein Startup. Mhm. Nicht jedes Startup ist ein PropTech. Mhm. Ja? Startup heißt nur, es ist eine neu gegründete Firma, die sich wahrscheinlich auch im Technologiesektor irgendwie... Ich rede jetzt, bitte hol mich da raus und sag, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Siehst du das als, sag ich mal, Branchengröße mit Blackprint, siehst du das ähnlich wie ich oder da habe ich dann Denkfehler
drin? Nee, du hast da überhaupt keinen Denkfehler. Das ist einer der Themen, die mich eigentlich in den letzten 1,5 Jahren am meisten umtreibt.
Gott sei Dank.
PropTech als Synonym für ein Startup in der Bau- und Immobilienbranche verwendet wird. Und das erlebt man immer so beiläufig, dass Leute das einfach mal so sagen, aber nicht überlegt haben, was sie da eigentlich gerade für eine Aussage getätigt haben. Weil A, es ist falsch. Ja. Also PropTech ist nicht gleich Startup. Es gibt PropTech-Startups. Es gibt aber auch PropTech-Lösungen, die alle digitalen Lösungen, Innovationen, egal wie lange es sie schon am Markt gibt, halt eben auch beschreibt. Wir haben in Deutschland knapp 1300 PropTech-Startups. Das sind echt viele.
PropTech-Startups,
also PropTech-Startups, die jünger als 10 Jahre sind. So,
10 Jahre.
10 Jahre. Genau, richtig. Aha. Die jünger als 10 Jahre sind. Und das sind Unternehmen, die sich da auch noch rein definieren lassen. Mhm. Aber diese Kriterien, ob du jetzt anhand von 5 Jahren, 3 Jahren und so weiter misst, das ist immer individuell. Ne? Mhm. Du hast aber auch mittlerweile so viele Unternehmen, die sich 2016 gegründet haben und in 2020 vielleicht noch als Startup zu sehen waren, aber 5 Jahre später sich so weiterentwickelt haben, das kannst du halt gar nicht mehr sagen. Aber sie sind schon so lange am Markt bekannt, dass sie auch als PropTech gesehen werden und in dieses Synonym PropTech-Startup gleich Startup reingeschickt werden, das ist halt eben falsch. Ne?
Wie lange gibt es denn diesen Hype schon? Damals, wo ich bei Ongeo angefangen habe, 2007, Personal Nummer 20, keine Ahnung, gab es diese Botte?
Kann ich dir sogar nicht ganz genau beantworten?
Vielen Dank.
2016 wurde der Begriff PropTech zum ersten Mal in den deutschen Markt eingeführt. Damals von Blackprint, beziehungsweise ganz spezifisch von Alex Ubach-Ottermüll, einer unserer Gründer. Mhm. Und das war so the birth of PropTech in Deutschland, weil davor, 2014, 2015, gab es natürlich auch schon Neugründungen, sage ich mal, in der Richtung, aber die haben sich noch nicht als PropTech in dem Sinne definiert, weil sie selber noch nicht genau wussten, was sie eigentlich da tun.
Ja.
Und mit 2016 war so dieser Spatenstich in Digitalisierungstreiben, Innovationen, in unserem Sektor.
Ist das ein deutscher Begriff oder gab es den vorher schon in
Britannien? Den gab es international, ist ja auch, wie ich ihn auch vorhin schon kurz erklärt habe, Property and Technology aus dem Englischen, ne?
Klar. Ja, ja.
Aber daher kommt es halt auch und das war.
Aber wir haben auch Handy. Handy sagt nirgendwo jemand auf der ganzen Welt. Ja.
Siehst du, ja.
Also deswegen frage ich, ist das jetzt eine deutsche?
Doch, also,
nee, das gab es vorher.
Ja, also das gab es vorher, genau. Ja. Und ist auch so international der Begriff halt eben dafür. Hm. Mit 2016 nahm das auch so seinen Lauf. Und dann hattest du halt auch diesen riesen Hype drum. Ja, geil, wir haben endlich Lösungen und wir können endlich alles hier lösen. Wir haben so viele Probleme und hier, Single Point of Truth, wir wissen genau, was wir tun müssen. Mhm. Und es ging so bis 2018 gut und dann ging es nicht mehr so gut. Dann hattest du halt eben diesen ganzen Hype, der total krass und toll war, der dann gecrashed ist. Kannst du auch anhand des Hype-Cycles von anderen Startup-Sektoren auch ganz gut beobachten und beschreiben. Und dann kommst du plötzlich ins Tal der Tränen. Alles ist doch nicht mehr so schön, weil irgendwie war diese tolle, krasse Lösung, PropTech, doch nicht der Schlüssel zu all unseren Problemen. Mhm. Weil das alles nicht so geklappt hat, wie unsere Branche sich das vorgestellt hat.
zu diesen, sagen wir mal, zu der kritischen Phase würde ich gerne nachher nochmal ganz kurz kommen.
Wenn ich halte mich zurück.
Ja. Aber ihr seid wann mit Blackprint angetreten und was war eure Mission?
Blackprint wurde 2016 ins Leben gerufen, um als Acceleratorprogramm für Startups zu dienen, also Treiber, denen ein Vehikel zu geben, damit sie halt eben wachsen können. Wir haben damals zwei Fonds aufgesetzt, einen 2016, einen 2018 und haben damit insgesamt, jetzt möchte ich nicht lügen,
plus minus 50.
Genau, nein, weniger, Unternehmen hier gefördert. Wir haben ganz viel Geld eingesammelt von namhaften Investoren, von großen Unternehmen aus der Branche, die uns auch mit initiiert haben und haben damit halt eben PropTech hier gefördert. Und das war so lange bis 2018 relevant, bis sich professionelles Wagniskapital hier eingefunden hat. Und dann hattest du die großen Investoren, sowas wie PT1. Mittlerweile heißen sie PT1, vorher auch bekannt als PropTech One. Ja. Ne? Mittlerweile sind die ja auch total ausgebranscht und sehr, sehr, sehr groß geworden, dass sie den Punkt verstanden haben, dass PropTech nicht einfach nur PropTech ist. Und hast so Bitstone Capital, auch ein großer Investor, die haben dann hier Fuß gefasst und haben angefangen, das Thema PropTech hier in Deutschland voranzutreiben. Und damit haben wir dann auch, also diese beiden ursprünglichen Fonds, mit denen wir gegründet wurden, die existieren auch immer noch, aber haben wir nicht weitergeführt, sondern haben wir nach dem zweiten Fonds dann auch beendet, nach dem zweiten Batch im zweiten Fonds und haben aber das, was wir hatten, für uns genutzt, und zwar Netzwerk, sowohl auf PropTech-Seite, weil jedes PropTech in Deutschland kam nicht am Blackprint vorbei, weil alle, die sich zwischen 2016 und 2018 gegründet haben, wussten, ich will irgendwas hier vorantreiben, zu denen muss ich, und halt eben auch auf Branchenseite, sage ich mal, einfach durch unglaublich viele Kontakte, diese namhaften Investoren, die uns ja auch damals in diesem Fonds-Zeitraum oder in diesem Accelerator-Zeitraum auch mit initiiert haben, die haben alle ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Netzwerke hier mit eingebracht. Heißt, wir hatten die zwei richtigen Seiten, die hier zusammengebracht werden mussten.
Richtig. Und die kannten sich aber schlimmstenfalls nicht und da kommt ihr ins Spiel.
Richtig, genau.
Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Wussten viele PropTechs überhaupt, dass sie PropTechs sind? Oder waren es früher Immobilientechnologiedienstleister?
So ab 2016 wussten sie. Also sobald sie bei uns an der Tür geklopft haben, wurde ihnen gesagt, dass sie ein PropTech sind. Und dann wurde auch schön fleißig genickt. Ne?
Ich habe ja auch so ein Riesenthema bei uns. Ich habe keine Ahnung, ob wir ein PropTech sind oder ein Fintech. Gibt es auch so Twitter-Lösungen? Gibt es bestimmt auch oft
genug. Auf jeden Fall, ja. Also viele denken sich auch gerne ihre eigene Art von Lösung aus, was sie halt eben sind. Viele wollen auch eine eigene Kategorie dafür haben. Gerade weil es so eine...
Ja, das verwirrt die Leute aber irgendwann auch nur, denke ich jetzt jedenfalls.
Keep it simple, ne?
Deswegen, wenn es schon ein Problem gibt zwischen Startup und PropTech, also das auseinanderzuhalten, wenn man die Leute dann übermannen, ein paar kommen damit sicherlich zurecht, aber nicht alle.
Ja. Richtig.
So, jetzt sieht's Publikum vielleicht nachher auf dem Foto, ja, was wir natürlich noch machen müssen. Wer dich nicht kennt, du hast ja noch einen sehr langen Lebensweg vor dir. Damit will ich sagen, dass du ja
Möchtest du, dass ich dir verrate, wie alt ich bin?
Nein, das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte, dass das Publikum weiß, dass du nicht sehr alt bist.
Das ist wahr.
Okay, damit können wir beide leben. Ja, genau.
Damit können wir beide leben.
Weil jung ist immer, ich bin ja auch gerade, jetzt bin ich in der Twitter-Situation mit 40. Ich meine, klar, ich bin ein alter, weiser Mann mit Podcast. Ja, hallo.
Aber ein junger, weiser Mann mit Podcast ist auch gut.
Ja, noch 10 Tage siehst lang. Du? Da hast du recht, hast du absolut recht. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, was ich noch jung nennen kann und was ich noch alt nennen kann. Ich bin da jetzt wirklich, das ist gerade für mich echt das Problem. Ja? So, jetzt machst du das aber schon verdammt lange, für mein Gefühl.
Naja.
Für mein Gefühl schon. Also 5 Jahre?
Ja, seit 2020 gibt es mich in der Bau- und Immobilienbranche. Ja, oder ich bin 2020 mitten in Corona.
Ja, wie? Das ist
per Zufall zu Blackprint gestolpert. Und die Story dazu ist eigentlich ganz lustig.
Let's go.
Denn mein großer Bruder, Sean, hat damals bei Blackprint gearbeitet. Und wir haben, oder Blackprint noch, ich kann auch nicht wir sagen, weil damals war ich noch kein Teil davon. Blackprint hat 2020 entschieden, dass sie ihre Zukunftskonferenz, die sie vorher 3 Jahre lang schön physisch machen konnten, in Corona nicht sterben lassen wollten. Die Real PropTech, damals hieß sie Real PropTech, war so ein geiles Format, hat genau die Leute zusammengebracht, die sie zusammengebracht werden mussten. Und zwar haben PropTechs auf die Bühne geholt und sie da oben diskutieren lassen mit C-Level-Corporate-Vertretern. Und das wollten wir nicht einfach so sterben lassen. Und dafür haben wir dann die Real PropTech damals digital veranstaltet. Innerhalb von 6 Wochen. Das war auch eine echt schwere Entscheidung. Das war ja auch alles völlig ungewiss, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Haben auch lange gebraucht, um zu entscheiden, dass wir das überhaupt nicht physisch stattfinden lassen können. Aber dann war klar, Lockdown und so weiter. Und dann wurde ja innerhalb von 6 Wochen wurde dieses Ding auf digital umgestellt. Dann haben wir 8 parallele.
Und das ist jetzt keine 20 Teilnehmer-Geschichte. Nee, will ich auch nochmal an alle da draußen
du
sagen.
Du darfst da gerne noch ein paar Nullen dranhängen. Wir haben dann am Ende 2.500 Leute da digital zusammengebracht. Das war schon eine richtig, richtig krasse Nummer.
Und jetzt ist das vielleicht State of the Art, aber damals, wo Corona angerollt kam, wusste keiner, wie man sowas macht.
Nein.
Und da haben sie dich dann an Bord geholt, um da zu
unterstützen? Ich bin damals an Bord gekommen, um zu unterstützen, vor allem im Marketing. Das war meine Funktion. Also hatte davor ein bisschen Erfahrung im Marketingbereich. Ich hatte gerade mein Bachelorstudium fertig gemacht, habe ganz klassisch BWL studiert, aber hatte so ein Händchen für Marketing und so weiter. Und mein Bruder hat mich einfach angesprochen. Ich war so in der Zwischenphase kurz vorm Master, hatte noch ein bisschen Zeit, ob ich Lust hätte, 3 Wochen vor der Veranstaltung noch ein bisschen mit Gas zu geben. Ich so, ja, klar, kann ich gerne machen. Und das hat mich so begeistert, weil du einfach, also ich hatte ja auch nichts mit der Immobilienwirtschaft am Hut, ne? Also war auch total unvoreingenommen, aber habe im Laufe dieser 3 Wochen so viel darüber gehört, wie unadaptabel sie ist und wie ungerne sie sich an Veränderungen anpasst und so weiter und so fort. Und plötzlich hast du da einfach 2.500 Menschen, die zu Hause ihr Käffchen trinken und Bock haben, 2 Tage lang sich 8 Bühnen-Content reinzuziehen, miteinander zu netzwerken, Videocalls durchzuführen. Das war eine geile Nummer. Das war wirklich unfassbar cool zu sehen. Und
es hat doch alles toll geklappt. Ich muss noch, ich war selbst dabei.
Ja, ja. Das war dein letztes
Mal. Als ob das State of the Art ist. Also ganz ehrlich. Also, ihr habt im Hintergrund bestimmt geschwitzt wie Sau. Klar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne? Aber das hat man vorne null gemerkt. Und ich war auch dabei, auch die kompletten 2 Tage. Ist ja auch für mich so ein bisschen Wettbewerbsbetrachtung gewesen und sowas damals. wie viele wart ihr damals insgesamt?
Wir waren im Team damals 7 Leute. Sieben Leute müssten wir gewesen sein. Also das war schon, du musst dir halt vorstellen, so keiner konnte mit Zoom umgehen, das war noch nicht so die Erfahrung da. Heißt, wir hatten 15 Zoom-Accounts gleichzeitig laufen, du musstest diesen Caller öffnen, damit der Speaker reingehen kann, sein Panel gleich starten kann, damit es live geschaltet werden kann. Wir uns alle in 7 geteilt, um halt eben diese ganzen Dinge am Laufe zu halten. Das war schon richtig cool. Also war richtig, richtig geil. Wir haben das damals auf der Eventplattform Talk gemacht. Talk, die haben sich auch damals so das Bein ausgerissen, um das mit uns zu machen. Der Gründer saß hier mit uns.
Die waren auch klein,
die waren total klein. Der Gründer saß hier mit uns im Tech-Quartier und hat auch parallel noch irgendwelche Sachen gecodet, damit das alles klappt. Das war ein Wahnsinnsding.
Also nochmal Shoutout, also Talk mit Q-U-E.
Richtig. Ja. Also, geiles Ding.
Die französische Variante. Und das ist also nochmal, es hat wirklich gut. Heute arbeitet ihr noch mit Talk zusammen, ne?
Richtig, ja, genau.
Für eure, jetzt war ja die Real Estate Arena und die ReFuture Conference.
Ja.
Ihr seid ja nun zusammengewachsen aus der ReProptech-Konferenz, ist jetzt die ReFuture-Konferenz geworden und jetzt in Hannover, auch einfach für ein breiteres und größeres Publikum.
Ja.
Und sind wir auch gerne Teil davon gewesen. Nächstes Jahr wird es leider schwierig für mich. Wir werden trotzdem da sein, aber ich persönlich kann halt leider nicht kommen.
Herzschmerz rum.
Weil da die Geo-Day sind, ja, das ist ein bisschen schlecht
getaktet. Wir müssen uns so alle für 2 Jahre im Voraus hier eigentlich verabreden. Das geht nicht anders.
Glaub mir, wenn die Geo-Days anstellen, was ich für Anfragen kriege, wann macht ihr die Lila Lulu? Wir sprechen uns schon. Also bei uns in der Sachverständigen-Bubble.
Ja.
Da gibt es immer die Absprachen.
Und du weißt aber schon, dass ich auch gerne mal die On-Geo-Days mal besuchen würde, was du da die ganze Zeit so treibst. Das kann ich jetzt auch wieder nicht machen. Das ist eigentlich unfair.
Dieses Jahr wird stark. Also ist jedes Jahr ist stark. Und jedes Jahr ist immer 5% besser als das Jahr davor. Und wir sind ja schon bei 100% gewesen in 2020. Ja.
Siehst du mal.
Nein, nee, geht ja gar nicht, weil Corona. So, und jetzt bist du von Aushilfskraft zwischen Bachelor und Master zur Gesellschafterin.
Ja.
What the fuck? Wie geht sowas?
Das geht mit sehr harter Arbeit, vielen Ideen und einer fantastischen Mentorin an meiner Seite auf jeden Fall. Und
kannst gerne mal Name-Dropping machen hier.
Richtig, also Sarah ist wirklich von Tag 1 so eine krasse Supporterin gewesen, hat menschlich unfassbar gut harmoniert, wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt, 2 sehr große Persönlichkeiten, die unglaublich viel Antrieb haben und Ideen haben, die gemeinsam was bewirken wollen, das hat von Tag 1 richtig gut geklappt und hat mich auch mein Masterstudium lange begleitet, dass ich dann auch gesagt habe, ich bin sofort hier, ich steige hier sofort ein, ich bin sofort dabei und es hat sich auch relativ schnell auch so
entwickelt. Du hast einen Master dann noch gemacht
auch? Ich habe meinen Master noch gemacht, ich war dann erstmal als Werkstudentin hier noch eigentlich mit dabei, obwohl ich tatsächlich mehr gewerkt habe als studiert, aber ich bin nach Köln gegangen, habe da digitales Business Management studiert im Master. Das war Zufall, hatte ich mich schon drauf beworben, bevor ich irgendwas hier mit PropTech am Hut hatte. Hat sich aber perfekt mit dem Thema gedeckt.
Bist du aus Köln?
Ich bin nicht aus Köln, ich komme hier, ja gut, ursprünglich, ich bin ja eigentlich Irländerin, wie man sagen möchte.
Vielen Dank, dass ich dir diese Frage nicht stellen musste, weil ich hätte keine Ahnung, wie ich sie dir stellen sollte.
Meine Eltern kommen aus Irland.
Viele, auch nur Orla, aber Nolan ist auch der Nachname, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Also entweder walisisch oder irisch tatsächlich.
Ja. Ist ein irischer Name. Ah, ich komme aus Irland, genau. Bedeutet goldene Prinzessin.
Ach ja, wirklich?
Hat auch ein ganz, eigentlich auch noch eine viel schlimmere Schreibweise, aber meine Eltern wollten es mir ganz leicht machen, haben es ganz simpel gehalten, O-L-A. Da könnte noch ein G-H und ein T noch reingebastelt werden, aber das lassen wir einfach
sein. Ja, nee, da wird es mir dann noch zu, ja, zu, was ist denn das, Gälisch?
Ja, ja, genau, richtig.
Ja, und das kommt, da kommen wir ja, wir Urdeutsch nicht mit klar.
Eben, das können wir dann auch nicht antun, aber ich bin ja auch hier aufgewachsen, also hier in der Nähe von Frankfurt. Daher, das muss man hier so ganz simpel halt mit dem Namen.
Hast du da schon so ein paar lustige Varianten mitgekriegt? Wobei, Orla, ja, gut. Nolan, das geht eigentlich
nicht. Der Name ist eigentlich ganz simpel, aber wie oft ich entweder als Frau Orla oder Hallo Orlan oder Hallo Nola angesprochen werde, ist es immer wieder wild. Also ja, ja. Es ist immer eine Wundertüte.
Das ist ja bei mir auch. Ich habe ja nur 6 Buchstaben im kompletten Namen. Ja, ich werde eigentlich mit SZ, also scharfes S, keine Ahnung, was auch immer, unter was ihr das kennt. Und dann sage ich mal, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Ron Hess, R-O-N-H-E-S-Z. Okay, und der Nachname? Alles klar, gut, das hätte ich vielleicht ein bisschen besser kommunizieren müssen. Aber das ist dann schon auch relativ häufig bei mir. Die können aus den einfachsten Sachen. Du könntest zerruppen. Ja. Da haben wir hier ein Faible für in Deutschland. Mhm. Namen zerreißen, das ist der Hammer.
Vor allem so, ich spreche leider auch unglaublich schnell. Heißt, wenn ich meinen Namen erstmal sage, Orla Nolo, mein Name. Ja. Kein Wunder, dass es keiner versteht.
Also, ich kriege jede dritte Mail bei mir von Wildfremden ist, hi Ross.
Sehr gut.
Ja, auch geil.
Kompliment, weiß ich jetzt nicht, aber.
Nee, ich weiß nicht, also entweder animalisieren sie mich hier sehr. Ja. Oder ich bin ein ehemaliges Bandmitglied von den No Angels. Nee, ich bin eher von den Broses.
Ja.
Von Broses.
Ja, klar, klar.
Gut, aber das ist halt einfach so. Wir haben es mit Namen nicht so. Aber danke, ich hätte nicht gewusst, wie ich dir die Frage stellen sollte.
Habe ich dir damit beantwortet.
Wahnsinnig. Und was ist jetzt nochmal in zwei Sätzen, was ist die Mission von Blackprint? Ich weiß ja, klar, das Netzwerken, was du vorhin schon gesagt hast. Ihr haut aber auch immer mal Veröffentlichungen raus. Ne? Ihr habt eure PropTech Map, wo wir auch draufstehen mittlerweile. Die ist auch, weiß ich gar nicht, wie ihr die noch weiter drängen wollt. Also wird schon eng.
Ja, weil die PropTech Map ist, das ist ja nur ein Auszug aus den PropTechs. Das ist auch bewusst nicht die PropTech Startup Map, es ist die PropTech Map. Mhm. Wichtige Unterscheidung haben wir ja schon festgestellt.
Aber ihr habt auch noch eine PropTech Startup Map?
Halten wir uns eigentlich von fern, weil die PropTech Map ist ein Auszug aus der Unternehmen, die sich bei Europas größtem PropTech-Pitch-Event auf die Bühne stellen. Das heißt, wenn du jetzt anfangen würdest, da oben tausende Logos abzubilden, das kann ja keiner mehr lesen. Nee. Deswegen fokussieren wir uns darauf, die Unternehmen, die sich aktiv auch präsentieren wollen, und zwar auf die Bühne zu gehen, da oben auch zeigen und die halt eben auch mit veröffentlichen. Als Auszug von unterschiedlichen oder beispielhaften Unternehmen, die in den verschiedenen Kategorien da halt eben unterwegs sind.
Ich durfte ja dieses Jahr Juror sein bei euch. Es war wirklich, wirklich schön. Darf ich euch mal ein Feedback geben?
Ja.
Weil jetzt ist ja meine Branche schon irgendwie noch ein bisschen das Banking auch. Mhm. Gell? Also klar, Immobilienbewertung, klar, und Daten und Lilalu, alles, was die anderen auch so Tolles machen, aber halt hauptsächlich auch im Banking-Sektor. Wir haben auch 3.500 Makler, wir haben auch knapp 1.000 Sachverständigenbüros und was für lustige Leute auf unserer Datenplattform rumturnen. Ja? Von den Johannitern bis, also wirklich ganz wild. Mir fehlen die Banken auf euren Veranstaltungen. Es hat ja nichts mit euch zu tun, aber da sind ja schon ein paar, klar, die man, also jetzt allein der Guido, der mit mir in der Jury saß, ja, von der Merck Fink, eine Privatbank, cool, dass ihr euch damit beschäftigt, richtig genial. Und da turnt auch mal eine Areal rum und ihr habt auch tatsächlich ein paar Aussteller. Also auf jeden Fall auf der Real Estate Arena jetzt mal so.
Ja.
Aber diese ganzen regionalen Banken, da habe ich noch nie jemanden gesehen. Warum kommt da das Thema PropTech? Kommt das da nicht an? Sind sie da noch nicht so weit?
Ich glaube schon, die sind zwar so weit, aber sie sind so in ihrer Bubble beschäftigt, dass das braucht noch ein bisschen, dass diese Hemmschwelle durchquert wird und wir die noch ein bisschen mehr zu uns holen. Wir haben die auf dem Schirm, die haben uns auch auf dem Schirm. Und diese Zusammengehen mit der Real Estate Arena, mit unserem Pitch-Event, das ist auch der Schlüssel dazu, wie wir das halt noch mehr fusioniert kriegen. Aber es ist wirklich nicht leicht, die dort davon zu überzeugen, weil die haben so eine übergeordnete Mission dabei. Und das ist PropTech, haben die auch auf dem Schirm. Es gibt auch coole Beispiele an PropTechs, die so eng halt eben mit diesen Banken auch zusammenarbeiten, sowas wie Viadukt. Ne? Die sind total eng mit dabei, aber es ist schwer, die wirklich dafür zu begeistern, wirklich eng dran zu bleiben und nicht nur so sporadisch halt eben mal kurz einen Auftritt
hinzulegen. Ich meine, die machen eigene, die also jetzt gibt es auch bei den Sparkassen jetzt als Beispiel, mal gibt es eigene Innovation Hubs und sowas.
Ja.
Ja, und da machen sie lieber dann was Eigenes.
So, aber ich kann es dir gar nicht so man pauschal beantworten, ehrlich gesagt. Weil ja, das war, also beobachten wir auch. Das beobachten wir auch, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Treiben ja aber auch einfach sehr viel für sich selbst.
Also jetzt nochmal ganz klares Shoutout. Und ich weiß ja, dass die meisten meiner Hörenden, Zuhörenden auch oft aus der Bank kommen. Wenn ihr aus einer VR-Bank, aus einer Sparkasse seid bei euch, beschäftigt euch mal damit. Das Tolle ist halt jetzt auch, gerade bei Blackprint, vielleicht habt ihr irgendwie, ihr habt immer Immobilien, also ihr habt eigene Assets, habt ihr immer. Ihr müsst euch darum kümmern, ihr habt eigene Hausverwaltung, eigene Asset Manager und sowas. Es gibt bestimmt 1000 tolle, kleine, mittlere bis große Buden, die euch so krass unterstützen können und ihr wisst es gar nicht. Ja? Ja. Vielleicht habt ihr Probleme, wo ihr gar nicht wisst, dass es dazu eine Lösung gibt. Und dafür gibt es auch euch, ne? Dass man euch anspricht und sagt, kennt ihr da jemanden, der sowas und sowas macht und könnt ihr uns mal irgendwie miteinander...
Dieses Matchmaking. Das ist das, was wir im Kern tun. Genau. Das führt auch eigentlich auf seine ursprüngliche Frage zurück. Ich bin so ein bisschen in der PropTech-Map verloren gegangen. Ja. Aber Blackprint besteht aus zwei Kernbestandteilen. Einmal Netzwerk und einmal Wissensplattform. Netzwerk, das ist genau das mit einem Teil Veranstaltung. Nicht, weil wir... Ich meine, klar, wir machen super gerne Veranstaltungen, aber das ist Mittel zum Zweck, damit wir persönlich matchmaken können, Menschen miteinander vernetzen können, Unternehmen miteinander vernetzen, die halt eben zusammengebracht werden müssen. Mhm. Und darunter fällt auch, außer Veranstaltung, aber halt eben auch Matchmaking im Sinne von, wir nehmen Unternehmen in die Hand, die bestimmte Lösungsanbieter suchen. Also wir haben die größte PropTech-Datenbank Deutschlands und daraus können wir halt auch alles ziehen, was wir wissen. Ja. Das ist abhängig davon, wer sich ein bisschen sichtbarer zeigt oder halt eben weniger, sind da mehr oder weniger Infos drin. Und daraus können wir trotzdem sagen, hier, ihr sucht eine Lösung für Energieeffizienz oder ähnliches. Und dann kann wir das immer spezifischer zuschneiden auf welche Nutzungsklasse und so weiter und so fort. Was für Immobilien, was braucht ihr? Und dann können wir Unternehmen Empfehlungslisten aussprechen hier. Das sind die Unternehmen, mit denen solltet ihr zusammenarbeiten.
Und so. Unterstützt ihr den jungen Unternehmen dann auch bei Finanzierungsrunden und so?
Das können wir auch, ja. Das haben wir auch sehr lange getan. Vor allem auch so, nachdem wir aus der Accelerator-Zeit rausgekommen sind. Und da nehmen wir auch bis heute noch einige Unternehmen auch an die Hand. Gut. Mittlerweile kriegen die das schon auch echt ganz gut hin. Mhm. Aber das machen wir auch, ja.
Also jetzt gebootstrappte Unternehmen lasst ihr jetzt nicht vor eurer Haustür stehen?
Genau.
Nein, die nehmt ihr genauso. Das ist auch genauso ein PropTech. Alles klar. Gut, genau. Das ist ja cool. Und? Ja. Du hast ja gerade Wissensdatenbank, ihr habt jetzt gerade erst ein neues Paper rausgebracht.
Genau.
Das ist der PropTech Report. Ne?
Aus der PropTech Datenbank ergeben sich ganz viele Infos und das befüllt sich aus unserer eigenen Recherche rund um den PropTech-Sektor, rund um Finanzierungsrunden, Gründungen und so weiter und halt eben auch durch Abfragen in der Branche, also im PropTech-Sektor selbst. Studien entstehen genau daraus, dass du halt eben abfragst, wo stehen die eigentlich gerade? Mhm. Und das sind so zwei unserer Hauptveröffentlichungen, die wir im Jahr haben. Ja. Einmal den Blackprint PropTech Report, also Zahlen, Daten, Fakten rund um den PropTech-Markt.
Der ist auch kostenlos im Übrigen.
Der ist kostenlos, genau. Und auch die PropTech Germany-Studie. Das ist so die Stimmungsabfrage am Markt von den PropTech selbst. Das ist quasi die Bedingung, dass die auf die PropTech-Map drauf dürfen, müssen die uns ein paar Fragen beantworten. Mhm. Und das ist im Prinzip das, damit wir wissen, wo steht es eigentlich gerade? Was ist denn gerade wichtig? Was treibt die eigentlich gerade rum? Nur so können wir eigentlich erfahren, wie es gerade in den Finanzierungsrunden läuft. Was ist denn gerade so wichtig? Wo sind ihre Hürden? Was steht in dem Weg? Ne? Und das ist, ja.
Fragt ihr auch die Investoren ab?
Welche Investoren?
Die sich beteiligen.
Wir fragen die ab, nicht zwingend als Abfrage, die wir dann auswerten, sondern die dürfen immer wieder ihren persönlichen Input damit reinbringen. Okay. Als Zitat immer auch super spannend als Feedback zu diesem Report. Die kriegen das mal vorab zugeschickt und können sagen, hier, auch wenn es ist, wir haben so und so viele Investitionsrunden dieses Jahr getätigt, sagen, woran lag das oder was für euch die spannendste oder ähnliches, dass man da so ein bisschen den Blick drauf bekommt. Das ist auch total wichtig, ne, um das Ganze auch gesamtheitlich zu betrachten.
Und was sind da jetzt die drei Key Takeaways? Die drei Schlüssel, Mitnahme, Information aus dem Report, die man jetzt mal so mitgeben
aus
könnte?
Aus dem Report, das Ding ist, dieser Report, ich weiß gar nicht, wann dieser Podcast hier veröffentlicht wird. Also könnte ich dir jetzt
demnächst,
hier auch...
Demnächst, so in demnächst. Zwei, drei Wochen.
Das könnte sein, dass er gerade so öffentlich wird, veröffentlicht wird, wenn auch unser nächster Report live geht. Das kann natürlich sein. Wenn nicht, sind das jetzt hier exklusive Einblicke.
Okay.
Aber im Prinzip, also 2023 war das Finanzierungsjahr. Also das Finanzierungsvolumen war riesig. Das war Big Boom. Und seitdem geht's auch wieder zurück. Wir haben dieses Jahr verhältnismäßig echt wenig, auch im Vergleich zu 2024, im ersten Halbjahr, an Finanzierungen bisher. Wir gucken uns das immer zweimal im Jahr an, einmal zum Halbjahr, einmal zum Volljahr, also Ende des Jahres quasi. Heißt, Finanzierungsvolumen ist echt nicht so hoch. Aber die Anzahl der Finanzierungen für PropTech selbst ist echt steigt aber immer weiter.
Also das eher ist so total klein, spannend. Kleinere.
Ja, genau.
Okay. Ja. Ja, jetzt aber, wie gesagt, ich war jetzt bei euch beim Speed-Dating, wo wir in Frankfurt waren, hier, wo dann abends, wo ich da die Laudatio gehalten habe. Und da habe ich auch mit 2, 3 Leuten gesprochen, da habe ich also ganz krass mit dem Kopf geschüttelt, das sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Also es kann ja sein, da kann ja jeder kommen, gell? Also muss man ein Ticket kaufen, kann ja jeder hinkommen.
Ja.
Und die mir dann so auch ihre Ideen getroppt haben, wo ich so gesagt habe, habt ihr schon mal den Markt betrachtet? Also das ist eine Idee, die jetzt im Aufbau ist, die ich jetzt sofort eigentlich im Keim erstickt hätte.
Ja.
Seid ihr da auch so ehrlich zu Leuten, wenn sie zu euch kommen und pitchen die auch bei euch?
Die pitchen auch zum Teil bei uns und so ehrlich das Feedback sein kann, ist halt eben, wie ernst auch gefragt wird. Also wir haben sehr häufig Gespräche von hier, wir haben eine Idee, was denken ihr darüber? Mhm. Komm, wir gehen mal Mittagessen, ich brauche mal deinen Input. Das passiert leider auch echt häufig. Aber also kommt drauf an, wie ehrlich das Feedback sein soll. Aber wir sind ja nicht, wir können hier nicht Marktresearch betreiben und denen genau sagen, ob es braucht oder eben nicht. Aber wir haben natürlich alles so im Blick, um halt einfach zu sagen, hier, da gibt es entweder schon das, das und das oder das ist nicht relevant, weil das und das und das. Ne? Da sind wir auf jeden Fall schon hoch mit dabei.
Ja, weil Andy und ich, wir haben ja, das weißt du ja gar nicht, der Andy Dietrich und ich, wir haben ja vor 7 Jahren, haben wir ja ein PropTech gegründet, was den Wohnungsleerstand in Berlin bekämpft.
Okay.
Gern geschehen.
Okay. Und das
siehst du jetzt auch Wohnungsleerstand in Berlin?
Nein, gar nichts.
Siehst du mal.
Hä? Ihr seid ja der Wahnsinn.
Wir sind der Hammer.
Ganz ehrlich.
Das wollen wir irgendwann mal machen, dass wir halt in der Berliner Morgenpost einfach mal ganzseitig, erste Seite, gern geschehen.
Berliner Postillon wahrscheinlich. Ja.
jetzt, so wie gesagt, jetzt bist du 5 Jahre dabei, kommst du auf viel rum, lernst erstmal viele PropTechs kennen, lernst aber auch viele Investoren und Beteiliger kennen. Wie heißt das? Gibt es ein tolles englisches Wort für keine Ahnung, gibt bestimmt auch ein tolles englisches Wort für solche Leute. Wir wollen ja kein Englisch, genau richtig. Da hast du bestimmt schon viel erlebt.
Klar.
Ist dir da was ganz Besonderes im Kopf geblieben? Oder ich frage mal anders. Oder was ist
deine krasseste Geschichte? Naja, ehrlich gesagt ist es relativ früh in meiner Immobilienwirtschaftlichen, PropTech-wirtschaftlichen Karriere passiert. Mhm. Weil es eigentlich das ist, wenn du plötzlich ein digitales Event da auf die Beine stellst, was wir ja zur Real PropTech schon getan haben, aber ein neues ins Leben rufst und zwar 6 Monate später das größte PropTech-Pitch-Event Europas, plötzlich 250 PropTechs mit einem Pitch-Video dahin holst.
Da war ich auch dabei.
Ja, warst du auch dabei? Da
war ich auch dabei.
Die alle an 2 Tagen in 11 Kategorien entlang Immobilien.
Die waren auch immer alle 5 Minuten lang Minimum.
Die waren alle, das waren 4 bis 5 Minuten. Ja. Das war echt krass, ne? Ja. Alle aneinander geschnitten, ohne Unterbrechung, diese Videos abzuspielen. Und wir hatten so viele Teilnehmer, die haben sich das alles, weil die auch alle zu Hause saßen und gemütlich Kaffee trinken konnten nebenbei und alles, ne? Dass so viele Menschen dazugeschaut haben, live, das war ja halt, die Videos waren zwar vor, die Pitches waren voraufgenommen, aber halt im Livestream dann abgespielt, untereinander dann an diesen 2 Tagen genetzwerkt haben, das hat, diese Wirkung ist so krass und das ist auch das, wofür ich bis heute noch angesprochen werde, dieses erste Jahr, das war richtig, also es ist bis heute noch, ne? Aber mittlerweile, das ist jetzt das 5. Jahr, etabliert sich das ja auch irgendwann, aber dieses erste Jahr, das ist allen im Kopf geblieben, was es macht, wenn du dir Zeit nimmst, Innovationstreiber mit eigentlichen Unternehmen, die diese Lösung brauchen, einfach zusammensetzt. Ja. Zur Konferenz war das ein bisschen was anderes. Das war noch ein bisschen drumherum und schön diskutiert und Impulse und Inspiration. Das war einfach Hardcore-Lösungen. Einfach, und du konntest danach alles nachschlagen. Die hatten alle so ein digitales Profil da drin. Ne? Bis heute sind die Leute aktiv und gucken sich das immer noch an. Die haben sich das alle gemerkt.
Ja.
Und das
ist auch, was für mich sehr, sehr interessant war, halt wirklich, wie sich die Leute dort präsentiert haben in den Minuten. Nochmal, nichts live, keine Live-Pitch-Decks. Du kannst da quasi gar nicht versagen.
Genau.
Und trotzdem haben sich Menschen einfach vor eine weiße Wand gestellt und geredet. Es gab Blockbuster-reife Produktionen, so wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt hier, das könntest du jetzt auf Pro7 abends beim 20:15 Film, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt und ob es überhaupt noch, kein Mensch guckt mehr Kabelfernsehen, aber das hätte einfach eine ganz klassische Werbeblock sein können.
Ja? Da siehst du aber auch, wer so sehr für dieses Thema brennt, dass er verstanden hat, dass er die Menschen, die dieses Problem haben, erstmal damit abholen muss. Ne? Und zu verstehen, ich muss diese Menschen abholen, dass sie wissen, dass die ein Problem haben. Ich muss denen nochmal zeigen, warum es dieses Problem gibt, was passiert, wenn sie es nicht lösen und warum bin ich oder warum sind wir als Lösungsanbieter die Lösung, um ja. das Problem halt eben zu beheben. Ja. Und das sind die, das kannst du von der weißen Wand machen, aber wenn du das so richtig aufstellst und diese Strahlkraft einfach hast und zu verstehen, dass ich den jetzt in kurzen knackig rüberbringen muss, dann kommen so geile Dinge bei rum.
Vollkommen traurig, es gibt bestimmt einen Haufen Prop-Tags mit geilen Ideen und auch geilen Lösungen. Vielleicht liegt ja auch immer an den Entwicklerinnen und Entwicklern und wie schnell sowas geht und wie innovativ man da ist und man schnell sich auf neue Situationen einlassen kann, die aber keine Ahnung vom Marketing haben. Ist das nicht obertraurig, sowas?
Schon, ja, aber ich meine, manche Themen sind auch einfach langweilig, aber sie sind notwendig zu lösen. Ja. Das kommt, also deswegen, eigentlich sind das die Themen, die am meisten Herzblut bräuchten, ja. rund um Kreativität, um genau. sie halt eben nach draußen zu tragen.
Ja. Also falls es da draußen noch keine PropTech-Marketing-Agentur gibt.
Siehste.
Das könnte jetzt eine übelste Lücke sein, tatsächlich.
Geschäftsidee.
Ja. Das ist eine gute Geschäftsidee. Ansonsten, wenn ihr es nicht macht, mache ich es. Wie gesagt, 5 Jahre in der mobilen Wirtschaft, wir kennen uns ja jetzt irgendwie auch schon 5 Jahre lang oder 4 oder keine Ahnung was. Und du hast ja auch in der Zeit tatsächlich auch ein paar Preischen auch schon abgeräumt. Kann das sein?
Das kann sein.
Du bist auch Met Award Gewinnerin.
Richtig, ja.
Das heißt, du kannst ja, du maximal in meinem Kopf könntest du, und das bist du aber nicht, 35 sein.
Könnte ich.
Maximal bist du aber nicht. Drunter für alle Zuhörenden.
-9.
Okay, jetzt hast du es doch verraten. Du hast den Met Award zum Beispiel gewonnen?
2023, ja.
2023, ja. Das war ja neulich erst, ja.
Richtig, das war. Das
sind die Top 30 unter 30, wer sich an die Folge mit Dominik noch erinnern kann.
Genau, das ist eine super, super coole Initiative. Ja. So cool, dass ich da mittlerweile auch sehr eng auch mit drin hänge. Mhm. 2023 war für mich so dieses Jahr, wo ich gemerkt habe, hey, ich will auch in dieser Branche bleiben. Ich will Immobilienwirtschaft, das ist mein Ding, ich fühle mich hier wohl. PropTech ist mein Ding, ich fühle mich hier wohl. Aber mit 29 anderen Talenten ausgezeichnet zu sein, die eigentlich ganz klassische Immobilienstudiengänge durchgemacht haben und total High-Profile-Jobs da oben haben, die richtig eng an unsere eigentliche Immobilienwirtschaft dranhängen, und ich als Quereinsteigerin komme gefühlt so dazu, die vorher nichts damit am Hut hatte, aber PropTech verstanden hat, das geil fand und sich von einem anderen Weg quasi Immobilienwirtschaft eingefunden hat. Ja. Das war ein komisches Gefühl am Anfang, so ein bisschen wie so ein
wie so ein Agent. So ein
reingemogelt. Wirklich reingemogelt. Ja. Aber war ein richtig cooles Gefühl. Vor allem auch, wenn ich damals gesehen habe, wer da auch in der Jury mit saß, weil verschiedene Persönlichkeiten da oben mit dabei waren, die gesehen haben, hey, dieses Thema, vor allem auch, man bewirbt sich da natürlich mit seiner, das ist nicht, wo ich gerade arbeite, sondern das ist, was ist meine persönliche Mission, wer bin ich, warum mache ich das, was ich hier mache, was ist mir für unsere Immobilienwirtschaft wichtig. Und das, was ich da von mir gegeben habe, anscheinend auch den Nagel auf den Kopf getroffen hat, das ist schon cool.
Ich bin ja auch sehr eng mit den Juroren teilweise unterwegs, ja. Da ist natürlich auch viel heiße Luft dabei, das muss man jetzt ganz einfach sagen, ja, aber es gibt halt so viele, die halt. Was steckt denn dahinter, hinter dem Studium? Was steckt denn für ein eigener? Ich hatte jetzt Andreas Schulden zum Beispiel auch, der hat auch gesagt, dem geht es eher darum, was macht man denn außerhalb des Studiums?
Ja.
Auch für die Branche zum Beispiel. Was ist dein Ehrenamt? Was ist deine Mission, wie du es gerade schon gesagt hast? Und genau da sehe ich es nämlich auch.
Ja.
Und genau das finde ich richtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man junge Menschen jetzt schon die Möglichkeit gibt, sich auszeichnen zu lassen, damit einfach, es ist ein Motivationstreiber.
Es ist genau.
Ein unendlicher Motivationstreiber. Und ich bin hier nur auch alles andere als Immobilienwirtschaft.
Ja.
Ich bin auch einfach nur reingerutscht.
Ja.
Ich habe mich ja auch immer ganz oft fehl am Platz gefühlt. Mhm. Das ist Bullshit, oder?
Das Ding.
Wirklich, weil genau solche Leute wie uns braucht's, die mal eben nicht von, keine Ahnung, Seiten Hintern abwischen, die Immobilienwirtschaft eingeatmet haben, sondern einfach mal einen komplett anderen Blick. Ich habe früher, hab früher Logistik gemacht, ich wollte Kindergärtner werden. Ganz anderer Blick.
Ja.
Aber das tut sehr, sehr gut. Und ich kenne ja viele Quereinsteiger und ich finde, die gehören einfach auch hier rein. Das kann nicht jeder.
Vor allem auch die Menschen auch auszuzeichnen, nicht nur das ist eine Auszeichnung, die natürlich das bisher Erreichte schon mit besiegelt, aber es ist eigentlich eher ein Motivator, dass man an das glaubt, was man noch alles vor sich hat. Das ist, wenn man kriegt mit dem Mertwort, kriegt man einen schönen Holzklotz, das ist ein sehr schweres Ding, das ist quasi eine Waffe. Und dieser Holzklotz, den stellt man sich einfach nicht irgendwo ins Regal, damit das halt einfach irgendwie da steht und hey, ich habe dieses Ding gewonnen, sondern soll auch als Waffe verwendet werden. Und zwar gehe ich damit durch diese Branche und hau jedem auf den Kopf, der nicht mit mir am gleichen Strang zieht oder der irgendwie dagegen wirkt, ne?
Und es gibt ja, also wie gesagt, man ist ja kritische Stimmen gewöhnt und ich glaube gerade auch im PropTech-Sektor oder wenn man sich damit oder mit auch Investitionen beschäftigt und ihr habt ja auch Fonds aufgelegt und sowas, ich glaube, da werden die Stimmen nicht nur positiv sein, ja? Gerade weil ja auch viele da draußen denken, ja, PropTechs, guck mal, ob die in 3 Jahren noch da sind. Das ist ja immer so gang und gäbe und das ist ja leider auch oft so, dass es eben, wie viele Prozent der PropTechs, der PropTech-Startups der PropTech-Startups, ich rede jetzt mal wieder ins Mikro, weil ich hier, schaffen es denn? Hast du da einen Überblick? Sag mal so 10 Jahre.
Du hast laufend Unternehmen, die entweder aufgekauft werden, die sich auch mittlerweile, wir haben unglaublich viele Konsolidierungen in den letzten Jahren auch erlebt, aber zum Positiven, also das ist, du hast, aber wenn wir uns im PropTech Report gucken, muss es ja auch, in welche Unternehmen sind jetzt, also Insolvenzen, es sind aber auch, wie gesagt, Unternehmen, die sich wirklich zusammengetan haben, for the greater good, und Kann den nicht genau beantworten. Dazu habe ich unsere eigenen Reports vielleicht auch nicht genug geschrieben und gelesen. Nein, aber es ist trotzdem total wichtig, dass das halt eben auch passiert, weil das halt eben auch die Entwicklung ja auch zeigt, dass Insellösungen und einfach so einzelne, ich will das vorantreiben, was ich mache, aber es gibt da draußen 3 andere, die sowas Ähnliches machen, und wenn wir uns zusammentun, könnten wir was riesig Geiles machen, aber ich will nicht, weil ich habe mein Unternehmen gegründet. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist ja oft das Thema.
Und
ja.
Das heißt, klar, du hast Unternehmen, die halt nicht erfolgreich sind. Wir haben schon über fragwürdige Ideen gesprochen. Das ist natürlich immer das eine, aber eigentlich ist es, ich will nicht sagen ein gutes Zeichen, aber es hat schon einen positiven Beigeschmack, wenn du siehst, hier, da passieren echt coole Neuentwicklungen.
Ja, also auch da ist das Thema, ganz viele müssen halt auch mal überlegen, ob die Lösung, die sie sich am Anfang gedacht haben, noch die Lösung sein wird, die sie dann 3 Jahre später auf den Markt bringen. Bestes Beispiel IKEA, die haben mal Stifte verkauft.
Ja.
Zack, und jetzt ist es Möbel. Ja. Sony war eine Radioreparatur.
Ja.
Ja. Und das sind halt so Themen, die haben am Anfang auch nicht gedacht, wo sie mal landen, indem sie sich mal ein bisschen ihr Produkt ein bisschen anders hinbasteln. Vielleicht nach den Anforderungen, die sie am Markt halt dann erst miterleben, wenn sie in den Markt reingetreten sind mit ihrem PropTech zum Beispiel. Ja? Und nicht vorher die Idee, die es da mal gab, und das könnte doch jetzt die Welt verändern. Da muss man leider Gottes auch oft erstmal umdenken. Das müssen wir genauso machen. Wir sind immer auch ein Tech-Unternehmen. Mhm. Ja? Und ganz oft haben wir die tollsten Ideen. Wir haben Kundenbeiräte zum Beispiel. Das ist eine geile Geschichte. Kann ich auch jedem ans Herz legen. Ja gut, ihr habt ja meistens Investoren da hinten, die euch im Nacken atmen. Aber die gebootstrapped sind, holt euch eure Kunden. Holt ihr einmal im halben Jahr ran, setzt euch hin, präsentiert Neuerungen oder lasst euch erzählen, was am Markt gebraucht wird. Und nicht andersrum. Ist jetzt, keine Ahnung, uns gibt es jetzt auch schon 24 Jahre, keine Ahnung, Mathe schlecht.
Irgendwie sowas.
Ich weiß immer noch nicht, wie alt du bist, Ola. Und obwohl du es vorhin quasi verraten hast. Aber das hilft uns zum Beispiel extrem weiter nach den vielen, vielen, vielen Jahren. Weil es kann natürlich dann den Hess oder Knabe oder Schmolke-Stempel tragen bei uns, aber wenn es halt komplett an den Kundenanforderungen vorbeigeht, ist es halt Bullshit.
Das ist aber auch das, was die PropTechs, also wie gesagt, wir fragen einmal im Jahr immer ab, was gerade die Stimmungslage allgemein ist. Und ein großer Faktor davon ist hier, was ist das, was euch am meisten weiterbringt, um euch als Unternehmen weiterzuentwickeln, um eure Lösung weiterzuentwickeln, aber halt eben auch, um einfach Business zu betreiben. Ne? Und das ist halt immer dieses Ding von Zugang, Positionierung und Netzwerk. Auch auf Neukundenseite, also auf Bühnen oder auf Veranstaltungen, wo man noch nicht war, aber halt eben auch immer mehr auf so kleinen Netzwerkveranstaltungen, die man selber halt veranstaltet, um sich genau die ranzuholen, mit denen man schon so engen Kontakt hat. Ja. Netzwerkpflege, das ist halt unglaublich wichtig, weil so, also das hat sich jetzt auch wieder gezeigt in der Product Germany Studie, die wir vor 2 Wochen rausgegeben haben, dass genau das ist, was die halt eben durchs Jahr bringen. Das war aber auch schon letztes Jahr so, das war auch schon vorletztes Jahr irgendwie. Also immer die Tendenz steigt immer mehr. Ja. Zugang, Netzwerk, Positionierung, das ist das, was sie brauchen, um gesehen zu werden.
Das ist, wenn du dir ein neues Sachverständigenbüro, das ist jetzt nichts Technisches, klar haben die auch Tech und sowas im Unternehmen und müssen ja auch irgendwie ihre Gutachten schreiben, aber die ersten Aufträge kriegen sie eben von der Umgebung. Ja? Und anders kriegst du es nicht. Und das ist halt das Thema und das ist überall gleich.
Ja, aber was halt ganz spannend ist, also mein Statement ist eigentlich, dass also die Immobilienwirtschaft ist ein People's-Business. Ne? Und das hast du auch in anderen Branchen, das ist klar, aber andere Startup-Sektoren funktionieren, indem du dich hinter deinem Bildschirm versteckst und irgendeine Tech-Lösung da präsentierst. Dieses Immobilienwirtschaft, also People's-Business, überträgt sich aber auch auf den Startup oder auf die PropTech-Seite von dem Ganzen, weil auch die PropTechs, die können so eine geile Tech-Lösung haben, wie sie wollen. Ihre Zielkunden oder ihre Zielgruppe nimmt das nicht an, wenn sie sich hinter ihrem Bildschirm verstecken und das einfach nur auf Marketing-Ebene irgendwie promoten. Die müssen auch mit Full Force da draußen auf den Veranstaltungen rumtanzen und mit den Leuten reden. Ansonsten, das ist Sträuben vor.
Also auch bei uns, also nochmal, wir sind ein PropTech. Ja? Es war Häuserkampf. Ich war in jeder Bank, die dir in den Kopf kommt. In jeder. Ich war dort 4-5 Stunden und habe dort nicht gepitcht, ich habe da präsentiert.
Ja.
Ist ja kein Pitchen gab es ja damals nicht.
Ja.
Und ich muss auch keinen ganz schnell von meiner Lösung irgendwie überzeugen. Wir hatten was gebraucht wurde. So. Wir mussten es dem bloß noch schmackhafter machen. So. Es muss immer eine kleinste Bank geben, eine kleinste Sparkasse mit 32 Mitarbeitern damals, zum Beispiel noch, da war ich da und die haben alles genommen und das war total toll. Also nur mal so, ich war dort vor Ort und das und schon hatte ich die kleinste Sparkasse Deutschlands. Damit konnte ich rausgehen wieder. Ja? Und das Tolle ist, dann geht es halt los mit dem Empfehlungsmarketing. Das, ja. Anders geht es nicht.
Ja.
Und die werden kein weiß ich nicht, KI-Avatar oder kein, weiß ich nicht, Kopf vor einer weißen Wand weiterempfehlen. Das, also, das ist nun mal
einfach das so. Stimmt.
Ja. Bevor wir hier langsam mal Feierabend machen, oder eine Frage hätte ich noch. Jetzt ist ja gerade nicht die beste Zeit für die Immobilienwirtschaft im Gesamten. Mhm. Wir sehen auch viele Projektentwickler einen Hintern hochmachen und sehen viele Brachbauten. Und also das ist das, was so die denke ich mal, die normale Gesellschaft so mitkriegt, ja? Dass es da halt Problemchen gibt. Ob wir jetzt im Aufschwung sind oder nicht, das, keine Ahnung, ändert sich irgendwie jede Woche. Aber wie geht es in den PropTechs damit, mit so einer Stimmung?
Naja, das ist ja das, wo sie ansetzen können. Dafür haben sie die Lösungen.
Interessant.
Ist es tatsächlich interessant, weil ja. Das denkt man nicht. Natürlich, die haben natürlich ihre Schwierigkeiten, weil die Unternehmen setzen gerade nicht auf, hey, das ist die Zusammenarbeit, die ich jetzt gerade eingehen möchte, sondern die versuchen sich erstmal intern so aufzustellen, dass sie überleben können. Aber das ist eigentlich genau der Schlüsselfaktor, wo PropTechs jetzt zum Einsatz kommen. Und die Unternehmen, die das sehen und die richtig denken, die werden auch überleben, weil sie verstanden haben, ja, diese Veränderung, die wir da in unserem Unternehmen machen wollen, muss sofort ganzheitlich gedacht werden und nicht nur mit bestehenden Strukturen und bestehenden Geschäftsmodellen und so weiter zu denken. Vor allem auch dieser Nachhaltigkeitsdruck, der sich mit so vielen in den letzten Jahren ergeben hat, das ist für PropTechs einer der größten Treiber, für Umsatztreiber eigentlich, weil die genau da ansetzen können. ESG sowieso, ne? Aber da und wie viele Lösungen dazugekommen sind in diesem Bereich, die irgendwie darauf einzahlen, das ist Wahnsinn.
Jetzt müsste ich also als PropTech quasi meine USPs irgendwie so hinlegen, also meine Unique Selling, also meine Benefits so hinlegen, dass ich quasi genau den strugglenden Unternehmen so ein bisschen die Mehrwerte aufzeigen kann. Ja. Ein bisschen schwieriger sehe ich es bei dem ESG oder Nachhaltigkeitsthema immer noch, ja, weil das sind leider Pflicht und Kosten, Pflichtkosten. Ja. Den kannst du das nicht schön verkaufen. Also die PropTechs muss es geben und ich danke jedem einzelnen PropTech, was dafür die Flagge hochhält. Ja. Und ich weiß, ihr habt es nicht einfach. Ihr habt es definitiv nicht einfach. Aber ich sehe es im Banking-Sektor, das ganze Risikocontrolling. Es ist eine Pflicht und keine Kür mehr. Ja. Und ich glaube, das ist so das, was euch auch Kraft geben sollte. Aber jedes andere PropTech, was vielleicht nicht im Nachhaltigkeitsthema ist und vielleicht gerade ein bisschen struggelt, muss halt gucken, dass er die Benefits, die das Produkt eben hat, jetzt auch auf den Krisenmarkt drauf zu schrauben. Ne?
Die stellen sich auch immer mehr so auf, dass sie mehrere Nutzungsklassen auch ansprechen. Ne? Mhm. Also es ist nicht mehr so, ich habe eine Lösung für eine Nutzungsklasse, ich kann nur das eine, sondern die stellen sich jetzt so auf, dass sie mehrfach oder mehrere Dinge mit gleichzeitig abdecken können, weil wir verstanden haben, hey, wir sind einfach nicht so isoliert, das muss ganzheitlich funktionieren. Ne?
Mhm. Ja, Mensch. Ja. Oder haben wir es geschafft, wir zwei?
Ja,
wir haben es geschafft. Wie fandest du, war das denn dein erster Podcast-Auftritt?
Ja. Das war mein erster Podcast-Auftritt. Ich darf normalerweise, wie gesagt, immer nur auf Bühnen stehen und vermitteln. Jetzt durfte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Wie fandest du das?
Fand ich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Fand ich auch. Ich glaube, es ist auch ein Podcast, wo die Leute mal richtig was mitnehmen sogar tatsächlich. Sind sie überhaupt nicht von mir gewöhnt. Gewöhnt euch auch nicht dran. Das soll hier nicht gang und gäbe werden, ihr Lieben. Ja? Willst du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Vielleicht zwei Sachen. Ich will ja mit dem Podcast auch mal ein bisschen die jungen Menschen ansprechen, die sich auch vielleicht für die Immobilienwirtschaft interessieren.
Ja.
Gerne so, genau solche Menschen wie dich damals vor 5 Jahren quasi, ja, zeigen, der Immobilienwirtschaft ein Gesicht geben und zwar ein menschliches. Das ist ja immer so das Ziel. Ja, das, ich will Leute zeigen, wo die Leute sich mit identifizieren können und nicht die mit Rolex flexen und so.
Genau so ist
es. You know what I mean. Was würdest du Menschen, die in der gleichen Situation sind wie du vor 5 Jahren, würdest du denen raten, in die Immobilienwirtschaft zu kommen?
Ja, schon, weil das sind die auch den meisten Input am Anfang mit reinbringen können, mit diesen frischen, unschuldigen Augen. Das ist eigentlich das, was am meisten hierzu beiträgt.
Sind deine Augen jetzt nicht mehr unschuldig?
Mittlerweile nicht. Ich habe schon ganz viele Schandtaten hier schon gesehen. nein, aber ich meine, bei uns kommen so viele junge Talente mit rein, Werkstudenten, Praktikanten, die im Rahmen ihres, also viele, die wirklich auch ein Immobilienstudium auch haben, aber viele, die halt eben so wissen, ja, irgendwie, das ist spannend, Thema finde ich gut, ich habe dafür ein Händchen, aber ich studiere halt was nicht so spezifisch ist und die auch hier reinkommen, weil sie das Thema Digitalisierung, Immobilienwirtschaft spannend finden müssen, dass Immobilienwirtschaft, Digitalisierung eigentlich nicht einhergeht, ne?
Ja, ja.
Und weißt die kommen das? Hier rein und haben diesen Unschuldsblick drauf und sehen nicht nur klassische Probleme, Hürden, Herausforderungen, sondern sehen so viele Potenziale. Und also, was ich diesen jungen Menschen sagen würde, ist, traut euch das, lasst euch vor A von diesen ganzen Dingen nicht abschrecken, aber bitte kommt her, bitte bringt Input, bitte kommt zu uns, weil ich glaube, ohne Quereinsteiger, ich nenne sie jetzt einfach mal Quereinsteiger, werden wir hier halt eben nicht weiterkommen, weil wir nur in unserer eigenen Bubble sind. Das haben wir so viele Jahre hier gemacht, das funktioniert halt eben einfach nicht. Und es zählt auch, wir beobachten jetzt auch viel mehr, wie die Bewerbungen sich auf den Merit Award sich entwickeln. Habe ich vorhin nicht ganz erzählt, ich bin eine Vorständin vom Förderverein der Immobilienwirtschaft, also dem Träger vom Merit Award, weil ich dieses, das Thema, ich brenne dafür, das ist einfach was, das Thema auch für unseren Sektor voranzutreiben, junge Talente halt eben hier mit zu positionieren und die Bewerbungen, die halt eben reinkommen, die sind mittlerweile so motiviert, das ist so schön. Es ist nicht nur, ja, ich sitze da und mein Arbeitgeber hat gesagt, ich soll mich bewerben, sondern das gab es wahrscheinlich auch noch nie, aber Punkt ist, es ist eine intrinsische Motivation, die ja mitgebracht wird und das ist das, was wir eigentlich hier brauchen, um voranzukommen.
Hätte ich mit meinem Praktikum, mit dem Podcast und dem Kinderbuch vor allen Dingen, hätte ich eine Chance gehabt, den zu gewinnen?
Du bist fast 40, was soll ich dir sagen?
Hätte ich damals die Chance gehabt, da zu gewinnen?
Also wenn du die richtige Jury gehabt hättest, dann ja. Wenn ich drin gesessen hätte, ja.
Okay.
Ich darf aber nicht. Nee, ich muss auf der anderen Seite sitzen. Nee,
das würde sich ein bisschen beißen. Dann danke auch nochmal für den Input. Es war mir eine allerletzte Sache noch. Wo sollten die Leute hinkommen oder sich melden oder... Wo können sie dich mal erleben? Wo können sie Blackprint mal erleben? Was wären so Go-Tos?
Go-Tos, du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Für uns ist ja die Real Estate Arena und Real Future Conference unser Herzstück im Jahr, wo wir alles von Konferenzen, Messe und Netzwerk zusammenbringen. Damit haben wir uns auch mit der Real Estate Arena, mit der Deutschen Messe in Hannover ja auch einen starken Partner dran geholt, dass wir diesen Dreiklang da auch positionieren können. Das ist für uns das Highlight auch im Jahr, war ja jetzt gerade erst. Heißt, ich will ja nicht sagen, man trifft uns erst nächstes Jahr wieder. Im Gegenteil, wir haben über das Jahr hinweg viele verschiedene kleine Veranstaltungen, Inselveranstaltungen, aber halt eben auch sind eigentlich dauerhaft Ansprechpartner, wenn man irgendwas über unseren Sektor wissen möchte, über PropTech wissen möchte. Aber ja, uns findet man vor allem da draußen auf den verschiedensten Bühnen, also immer schon Augen aufhalten.
Ja, ich denke auch, gerade an Malte und Sarah und ihr kommt man ja wirklich nicht vorbei, selbst wenn man es wollte.
Richtig.
Was wir aber ja gar nicht wollen. Siehst wir freuen du? Uns ja immer, wenn wir euch sehen. Ola, damit entlasse ich dich hier. Die Rechnung geht auf mich. War sehr schön. Dankeschön für deine Zeit.
Vielen Dank und Grüße an Piet.
Sage ich. Ciao.